7 und 8 erzählen uns über Gideon. Und Gideon ist der Richter, der von Gott gesandt wurde, als die Israeliter wieder getan hatten, was übel war in den Augen des Herrn. Böse, sagt Richter 6, Vers 1, wir lesen das. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. Und hier ist es wieder wichtig, was bedeutet Midian? Midian bedeutet Zank, Streit. Das kann von Gott kommen, dass es unter Gläubigen Streit oder Zank gibt. Der Herr gab sie in die Hand Midians. Und was lesen wir als Folge? Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Von Midian richteten sich die Kinder Israel die Klüfte zu, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfestungen. Wenn Zank unter den Gläubigen kommt, in Gemeinden kommt, was passiert dann? Dann gehen die Gläubigen auseinander. Die gehen zu ihrem eigenen sicheren Ort. Sie suchen das. Sie suchen eine Art von Absonderung für sich, um nicht mehr damit zu tun zu haben, nicht mehr verletzt zu werden, auch nicht zu verletzen vielleicht, aber man entläuft einander. Man geht aneinander vorbei, ohne einander zu begrüßen, zu sehen. Das ist die Folge, wenn wir den Herrn verlassen, eine der Folgen. So kann das gehen, dass wir nicht mehr offen zueinander sind, dass wir einander argwöhnisch anschauen, dass wir sagen, ja, das sagt er, aber was meint er wirklich? Ich habe so meine Befürchtungen, dass er nicht ehrlich mehr ist. Und so kommt dieses Misstrauen, so kommt dieses Auseinandergehen, so kommt das, dass wir einander nicht mehr sehen. Alle in die Klüfte, in die Bergen, in den Höhlen, in den Bergfestungen. Die Einheit ist verschwunden, wenn Zank aufkommt. Und dann, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf. Sie zogen rauf gegen sie. Sie lagerten sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig. Weder Kleinvieh, noch Rind, noch Esel. Also Nahrung gab es nicht mehr vor dem Volk Gottes. Das Volk Gottes hatte nicht mehr das Wort Gottes zur Verfügung sozusagen. Wenn Zank da ist, wenn sogar Bitterkeit entsteht, dann ist die Lust, das Wort Gottes zu lesen, vorbei. Und das müssen wir uns bewusst werden. Haben wir noch Lust, das Wort Gottes zu lesen? Wenn nicht, dann kann es sein, dass bestimmte Verhältnisse unter den Gläubigen, mit denen wir umgehen, nicht mehr so sind wie früher. Ist übrigens auch in der Ehe wichtig. Wenn Mann und Frau nicht mehr beten können, wenn Mann und Frau nicht mehr das Wort Gottes lesen können, stimmt etwas nicht. Mann und Frau sollen bestimmt miteinander das Wort Gottes lesen und beten. Das ist die einzige Grundlage, um eine Ehe wirklich gut zu halten. Wenn das nachlässt, wenn man sagen muss, oder ja, frag mal ein Ehepaar, wann habt ihr zum letzten Mal zusammen das Wort gelesen? Oder zusammen gebetet? Und zusammen gebetet? Wann war das letzte Mal? Dann kommt es sehr oft vor, dass ein bisschen Beschämung da kommt. Aber das ist notwendig. Grundlage. Wenn Gläubige auch nicht das Wort zusammen mehr lesen, Wortbetrachtung, und Gebetsstunde, wenn das nicht so wichtig mehr ist, verschwindet die Einheit. Ist einfach. Hier ist Ursache sozusagen Zank. neidisch aufeinander. Jedenfalls andere Interessen. Aber wie wichtig ist das? Denke mal darüber nach. Was sagt mir das Wort Gottes auch im Zusammenhang mit unserer Wortbetrachtung? Habt ihr das in der Woche? Zum Glück. Kommen alle in der Woche? Keine Antwort, braucht nicht. Denke darüber nach. Was sind Prioritäten? Und das meine ich sehr, sehr ernst. Ist es ein Anliegen, um, wenn es möglich ist, es können Umstände sein, dass es nicht möglich ist. Aber da haben sie auch die Gebetsstunde besuchen, dass wir zusammen ringen, dass es immer wieder ein Kampf sein wird im Gebet für das Volk Gottes, das in Herrschaft ist von diesem Feind, Midian, Zank. Im Allgemeinen in der großen Christenheit ist es so. Viele, viele Gruppen. Auch wenn Gruppen sehr nah zueinander sind, gibt es Zank. Kann nur aufgelöst werden, und das ist dann auch sich verstecken in Höhlen. Man kann sich so absondern, so extrem sein, dass man mit anderen nichts mehr zu tun haben will. Das ist schlimm. Und dafür müssen wir uns beugen unter diesen Zucht. Es ist Zucht vom Herrn. Und dann kann er vielleicht ein Gideon, nein, dann wird er ein Gideon geben. Gideon bedeutet Niederhauer. Aber wo muss er anfangen? Er muss anfangen zu Hause. Es ist sehr schön, um das mal durchzulesen, wie er vorbereitet wird auf seinen Dienst. Es gibt Richter, die sind plötzlich da. Von Gideon lesen wir, wie er vorbereitet wird. Was er tat, als er gerufen wurde, und als er dann gerufen wurde, was er so alles in seinem Herzen hat. Das darf er sagen. Willst du ein Gideon sein, ein Niederhauer, einer, der Götzendienst niederhaut? Denn darum geht es. Er muss in seinem Haus das Götzenbild, das dort ist, niederhauen. Als ich mich wirklich den Herrn übergeben hatte, dann bei meinem Schlafzimmer hatte ich viele Bilder von Aktionsbilder von Fußballspielern und besonders von Torwarten. Fand ich mächtig, wie sie das Tor auf den Null halten wollten. Als ich mich dem Herrn ganz übergeben habe, gingen die alle von der Wand. Und habe ich da Sprüche von aus dem Wort Gottes gehängt, mal ausgezeichnet. Es war übrigens nicht schön natürlich, diese Zeichnung, aber das Wort Gottes, das hat dann, das war natürlich ein bisschen wieder die andere Seite, aber im Anfang, wenn man sich bekehrt, ich schätze das, wenn junge Leute dann ganz voll dagegen gehen, müssen wir nicht sagen, oh, nein, lass gehen. Die wollen es wieder wirklich lernen. Aber dann hatte ich Besuch von einer Schwester, die wurde meines Zimmer zur Verfügung gestellt. Und da war ein Text aus dem Wort Gottes: Wer bin ich, dass du so umgesehen hast, so ein toter Hund, wie ich bin? Hatte ich da an der Wand. Und diese Schwester hat da geschlafen und sie hat gesagt, der tote Hund irritiert mich. Aber es stellte sich heraus, warum? Sie ist in Sünde gefallen. Hurerei. Das ist es, was das Wort Gottes tut. Es stößt ab, wenn man nicht mit dem Herrn geht. Oder es zieht an. Und alles, was in dem Wort Gottes steht, das sollen wir uns zu Herzen nehmen. Wenn das Wort Gottes mich irritiert, stimmt etwas nicht mit mir. Ich kann mich darunter beugen, traurig werde davon, aber es soll etwas tun. Entweder Freude oder Traurigkeit oder Unterstützung, Begrenzung, macht nicht aus, aber es tut was. Was habt ihr mal verändert in eurem Leben, als du zur Bekehrung gekommen bist? Gibt es etwas? Gibt es etwas in dieser Zeit, jetzt, was in deinem Leben vielleicht doch noch einen so großen Platz hat, dass du sagen musst, es ist Götzendienst? Und Götzendienst, Kolosser 3 sagt es, Vers 5, das ist Habsucht. Habsucht ist Götzendienst. Und das spüren wir alle. Wenn ich etwas haben will, wir dürfen alle unsere Bedürfnisse bei dem Herrn bringen. Aber dann wird der Frieden Gottes unser Herz erfüllen, auch wenn es ausbleibt oder überhaupt nicht kommt. Aber dass wir das so bei dem Herrn bringen, aber wenn wir spüren, aber ich will das haben, ist das Götzendienst. Und das soll ausgerottet werden. Gideon hatte Angst, das tagsüber zu tun und tat das nachts. Auch wieder ein Ereignis aus meinem eigenen Leben, als ich mit dem Herrn übergeben habe. Dann musste ich doch der Nachbarschaft wissen lassen, dass ich ein Christ bin. Bin ich mit Traktaten die Straße entlang gegangen, aber dann habe ich das nachts getan. Ich hatte Angst für die Reaktionen. Na gut, ich hatte einen guten Verwandten in Nikodemus, der das auch nachts getan hat. Da kam ich zu dem Jesus. Also, wenn es auch vielleicht ängstlich ist, Gideon hat es gemacht, aber tu es. Und Gideon wurde so geformt für einen Dienst. Und er hat ihm immer geholfen. Und er hat ihm so geholfen, dass sie letztendlich mit 300 Mann, ja, es ist wirklich großartig, das zu studieren, wie diese kleine Armee zustande kam. Zunächst mal 32.000 und dann 10.000 gingen weg oder jedenfalls 300 blieben übrig. Und wie sie dann diesen Sieg errungen haben. Aber Gideon hat sie gebrauchen lassen und hat den Sieg errungen. Und wie erstaunlich, dass er am Ende seines Lebens diesen Götzen, die er ausgerottet hat, wieder einführt. Er macht ein Ephod. Lasst uns nie, ich habe es noch einmal gesagt, und das ist bestimmt für uns Älteren wichtig, lasst uns nie denken, wir wachsen im Glauben, das Fleisch wird immer weniger. Es ist nicht so. Wir müssen ständig das Wort Gottes auf uns selbst anwenden. Nicht nur auf andere, besonders nicht nur auf junge Leute. Ja, junge Leute. Wir alle haben diese Warnung nötig, dass wir bewusst sind von diesem, dass der Feind nie aufhört mit seinen Angriffen. Also ich kann nur ermutigen, diesen Gideon, sein Leben mal zu betrachten und daraus viel zu lernen. Und dann hat er auch noch einen Sohn bekommen. Gideon bekommt ein Sohn mit Namen Abimelech. In Richter 8 lesen wir Vers 28. So wurde Midian vor den Kindern Israel gebeugt und es hob sein Haupt nicht mehr empor. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seiner Lände hervorgegangen waren. Denn er hatte viele Frauen, schrecklich. Und seine Nebenfrau, die in Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Abimelech. Was bedeutet Abimelech? Mein Vater. Wieder, ich kenne kein Hebräisch, aber Ab ist Vater, I ist mein, Melech ist König. Mein Vater ist König. So hat Gideon seinen Sohn genannt. Das bedeutet, dass er durch etwas von dieser Position in seinem Sohn mal wiedersehen möchte. Wie nennen wir unsere Kinder? Auch um unseren Stolz zu befriedigen? Abimelech wird ein schrecklicher Mensch. Er wird ein Richter, wie schon gesagt, weil er sich selber zu Richter gemacht hat. Und er warf alle raus, die seine Führung nicht akzeptierten. Das macht mir denken an Diotrephes. Diotrephes im dritten Brief von Johannes wird er genannt, ist ein Mann, der, so steht es dort, der gerne unter diesen Gläubigen dort der Erste sein möchte. Der Erste sein möchte. Und wie ist mit uns? Wollen wir gerne der Erste sein? Dann werden wir Herrscher. Aber der wirkliche Richter dient. Abimelech, er kommt zu Ende, wieder durch eine Frau. Das lesen wir am Ende seiner Geschichte. Dann geht Abimelech in Vers 50 von Richter 9 nach Thebes, belagert es. Und dann in Vers 53 lesen wir, da warf eine Frau den oberen Mühlstein auf den Kopf Abimelechs und zerschmetterte ihm den Schädel. Also wieder eine Frau, die ein Ende macht an einem Richter, der kein Richter war. Dann haben wir zwei Richter, davon haben wir fast nur die Namen. Das ist in Richter Kapitel 10. Da lesen wir in Vers 1, nach Abimelech stand Tola auf, um Israel zu retten. Und in Vers 3, und nach ihm stand Jair auf. Ja, wenn man die Namen der Richter so auswendig lernen will, ja, das habe ich vor kurzem dann auch versucht, dann weiß man, die meisten weiß man. Aber Tola und Jair, das geht auch noch einigermaßen. Aber dann kommen noch drei, Elon, Ibsan und, ja, ich bin ja wieder weg, ja, Abdon, in Richter 12, nur um die zu erwähnen und nicht zu vergessen. Denn man hört immer über die großen Richter, aber diese fünf, die fast nur mit Namen genannt werden, haben auch gerichtet, haben für Frieden gesorgt. Es gibt auch von diesen Personen, die man nicht so sieht, aber die so im Volke Gottes tätig sind. Und ich weiß von einer Schwester bei uns auch in der Gemeinde, dass sie so ihre Besuche macht. So mit Kranken, es gibt, dann geht sie hin. Und sie stiftet Frieden sozusagen. Darüber hört man nichts, das wird nicht mitgeteilt, aber das wird dann gesagt. Und dann sage ich, das ist doch schön, ja? Und so gibt es auch diese fünf, die wir nur mit Namen kennen. Aber bei Gott sind sie bekannt. Und auch, was sie getan haben, wir können von ihren Namen lernen. Und auch, was von ihnen geschrieben steht. Und dann sieht man, wie wertvoll auch die sind, wovon man nicht so viel liest. Und das können wir auch alle sein. Menschen, die so wie, ja, das möchte ich doch gerne erwähnen. Tola bedeutet ein Wurm und Jair Erleuchter. Und weil die so zusammen genannt werden, ohne Feinde, werden diese Namen umso bedeutsamer. Ein Wurm ist ein Nichts, kann sich nicht verteidigen, kann nicht schreien, kann nicht weglaufen, wegrennen. Und wenn ein Wurm getötet wird, hört man nichts. Das ist ein Wurm. Die kann man greifen, zerstücken, kann nichts, ist nicht mehr da. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin ein Wurm und kein Mann. Es bedeutet, niedrig zu sein. Es bedeutet, nichts zu sein, nicht auf seine Rechte zu stehen. Und dann Erleuchter. dann strahlt man. Der Herr Jesus, der so tief erniedrigt wurde, wird einmal strahlen als die Sonne. Er wird als die Sonne gesehen in Malachi Kapitel 3, die Sonne der Gerechtigkeit, genau. Die Sonne der Gerechtigkeit. Also seine Erniedrigung und seine Herrlichkeit. Das sind wir in diesen zwei Personen. Und so haben wir alle auch mehr oder weniger damit zu tun. Wenn wir uns erniedrigen, werden wir auch strahlen. So wichtig, diese zwei. Und die anderen drei auch, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber auch die so nur mit Namen genannt werden, haben so eine Bedeutung. Dann haben wir einen, von dem wieder viel gesagt wird, das ist Jephtha. Jephtha, seine Geschichte wird beschrieben in Kapitel 11 und 12. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass Jephtha war Vers 1 von Kapitel 11. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held, er war aber der Sohn einer Hure. Auch unsere Herkunft kann für Menschen vielleicht ein Anlass sein, uns zu beschimpfen. Aber wir sind natürlich alle von einer Herkunft, dass wir sagen müssen, wir stammen ab von verdorbenen Eltern. Und wir sind selber auch verdorben. Und er war ein tapferer Held. Und Gott konnte ihn benutzen. Und wenn man hört, wie er spricht, auf die Angriffe des Feindes, dann liest man, wie er das Wort Gottes kennt. Sein Name bedeutet, der öffnet. Das heißt, er öffnet das Wort Gottes. Und die Ansprüche des Feindes auf das Land Gottes widerlegt er mit dem Worte. Wenn der Feind nicht hört darauf und angreift, dann zerschlägt er diesen Feind. Aber er kennt das Wort Gottes, er spricht über das Wort Gottes, aber er sagt mehr, als er wahr machen kann. Er verspricht etwas und er sagt, wenn der Herr mir diesen Sieg schenkt, dann wird das Erste, was aus meinem Haus kommt, werde ich dem Herrn opfern. Man kann sagen, wenn man nachdenkt, was wird aus seinem Haus kommen? Ein Schweinchen oder ein Rind? Oder, ja, ein Schwein darf man natürlich überhaupt nicht opfern. Aber ein Rind oder ein Schaf? Seine Tochter kommt aus seinem Haus. Und ich kenne diese Geschichte. Und er hat gesagt, er wird sie opfern. Die Frage ist, ob er sie wirklich geopfert hat. Das heißt, es sind unterschiedliche Meinungen darüber. Einige sagen, er hat sich wirklich geopfert. Andere sagen, er hat sie in dieser Hinsicht geopfert, dass sie immer ledig geblieben ist. Unverheiratet. Und ich denke, dass, jedenfalls als ich da wieder neu über nachdachte, für mich ist klar, dass er seine Tochter wirklich geopfert hat. Warum? Er war ein Mann, der nicht zu bewegen war zu anderen Gedanken. Er war ein Mann, der, als ihm etwas angetan wurde, seine Mitbürger abschlachtete an den Furten von den Jordan. Und der Test war, sag mal das Wort Sibboleth. Ja, ist die Geschichte bekannt? Sibboleth oder Sibboleth? Müssen wir da mal lesen, kurz. Da kommen die Männer von Ephraim, Kapitel 12, Richter 12. Von Ephraim, die wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden und sie sprachen zu Jephtha, warum bist du durchgezogen und hast uns nicht gerufen und so weiter. Und Jephtha, Vers 2, einen heftigen Streit haben wir gehabt, ich und mein Volk. Und ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Und dann Vers 4, und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim, Bürgerkrieg. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten, also geschimpft haben. Vers 5, und Gilead nahm Ephraim die Furten des Jordan und geschah, wenn ein Flüchtling von Ephraim sprach, lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Und sagte er, nein. So sprachen sie zu ihm, sage doch Schibolet. Und sagte er, Sibolet. Und brachte es nicht fertig, richtig zu sprechen. Dann ergriffen sie ihn und schlachteten ihn an den Furten des Jordan. Und es fielen in jener Zeit von Ephraim 42.000. Wodurch nicht auf eine richtige Weise Aussprechen eines Wortes. Er wollte nicht sein Gesicht verlieren, Jephtha. Und als er angegriffen wurde, hat er hart reagiert. Es ist der Mann, der immer recht hat. Und das ist eine Lektion für Männer im Allgemeinen. Wir wollen meistens recht haben. Und sogar wenn das auf Kosten unserer Kinder geht, wir haben recht. Wir wollen keinen Gesichtsverlust. Ich habe das immer so gesagt, darauf komme ich nicht zurück, koste was es kostet. Und so hat Jephtha, denke ich, seine Tochter geopfert, weil er so gerade war. Und gerade zu sein ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig, auf eine Verheißung, worin wir zu viel versprochen haben, zu sagen, ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Und so viel Bruderstreit geht auch, und Bruderstreit, ja gut, man kann das sehr verengen, und dann bedeutet das eine Gruppe, die sich die Brüder nennen, aber es ist ganz im Allgemeinen. Und jeder soll sich mal abfragen, sich mal fragen, ist es für mich, trifft das für mich zu? Aber wir sollen uns allen fragen, inwieweit beurteile ich eine Sache anhand von einer Aussprache? Sag mal, und dann kommt eine Aussage, sagst du es auch so, genau so, wie es meines Erachtens gemeint ist? Nicht meines Erachtens, ich bin überzeugt, nur es so auf diese Weise zu sagen, ist gut. Und wenn nicht, weg. Wenn du anders redest, abhauen. Er tötet 42.000 Ephraimiter, weil sie nicht auf eine richtige Weise ein Wort ausgesprochen haben. Ist es nicht furchtbar? Und Jephtha, denke ich, hat seine Tochter geopfert. Sie sehen auch noch Hinweise im Text selber. Und dann die sagen, nein, ich glaube nicht, dass Jephtha seine Tochter geopfert hat. Habe ich recht? Weil ich denke, dass er seine Tochter geopfert hat. Ich denke es. Ist meine Schlussfolgerung, sagt auch etwas über meine Ansicht in diese Geschichte. Andere, die sagen, er hat seine Tochter nicht geopfert, sondern seine Tochter hat sich ist immer Jungfrau geblieben, die haben genauso viel Recht, das zu sagen wie ich. Und das sagt etwas über ihn oder sie. Vielleicht mehr Mitgefühl oder ich weiß nicht. Nein, das ist wirklich eine Sache, die wir uns überlegen müssen, ich jedenfalls. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind über eine Sache so wie diese. Woran entnehme ich das Recht zu sagen, und so ist es. Und wenn du sagst, er hat sie nicht wirklich geopfert, dann bist du zu schwach, zu weich, zu... Und ich denke, war für mich jedenfalls, als ich das so vor kurzem darüber nachdachte, wenn es geht um die Auslegung des Wortes Gottes, ist es so wichtig, dass wir gut aufeinander hören. Dass wir auch versuchen zu verstehen, warum einer so und so sagt über eine bestimmte Sache oder Schriftstelle. Es geht dann natürlich nicht über Wahrheiten, die klar sind für alle. Aber so eine Sache, wo viele Brüder im Allgemeinen von vielen Richtungen unterschiedlicher Einsicht sind. Der eine schreibt, ist für mich so klar, dass er das gemacht hat. Der andere sagt, ich bezweifle nicht, dass er nichts gemacht hat. Dann müssen wir uns dafür hüten, dass wir sagen, und so ist es. Dann darf ich meine Meinung haben. Dann darf ich denken, ja, ich glaube, dass er das gemacht hat. Mit allem, was ich von Jephtha weiß, denke ich das. Das entnehme ich den Schrift, kann ich auch weitergeben, nur zur Beurteilung. Aber andere, ihr könnt zu einer anderen Entscheidung kommen, andere Sicht darauf haben. Lass uns dafür hüten, Schibboleth zu machen von einer Sache, worin man einander akzeptieren soll und nicht abschreiben. 42.000 werden getötet. Keine Gemeinschaft mehr um solchen Sachen. Jephtha wird übrigens in Hebräer 11 als ein Glaubensheld genannt, ja? Gideon und auch Barak. Deborah wird er nicht genannt, Barak. Muss man lesen. Gottes Beurteilung ist manchmal anders als unsere Beurteilung. Aber wenn wir dann Gottes Beurteilung lesen, dann ist es wichtig, dass wir ihm anschließen in seiner Beurteilung. Dann haben wir diese drei Richter in Richter 12. Am Ende lesen wir über, nachdem Jephtha gerichtet hat, in Vers 8 von Kapitel 12, Ibsan aus Bethlehem, Vers 11 aus nach ihm Elon und Vers 13 nach ihm Abdon. Und dann kommen die Kapitel 13 bis 16 über Simson. Simson, sofort, wenn er auftritt, er ist ein Kind des Gebets, ja, seine Eltern haben für ihn gebetet und er wird geboren, die Bedingungen werden gegeben von Simson und dann lesen wir sofort, woran es Simson mangelte, in Vers 1 von Kapitel 14. Und Simson ging nach Timna hinab und er sah. Es mangelte sie ihm nicht an Augen, aber an die Blickrichtung. Seine Blickrichtung war nicht gut. Er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Muss mal nachdenken. Er müsste das Land befreien von den Philistern. Und was macht er? Er will sich mit einer Philisterin verbinden. Diesen Simson hatte nicht nur eine Schwachheit, aber er hatte eine sinnige Neigung, um sich mit Frauen zu verbinden. Er hatte seine sexuellen Antriebe nicht unter Kontrolle. Und das wurde auch sein Fall. Und heutzutage ist es auch den Satan darum zu tun, um Menschen, junge Menschen, ältere Menschen, besonders Älteste und Aufseher in einer Gemeinde zu Fall zu bringen durch Pornografie, Hurerei. Zunächst mal in Gedanken, aber auch in der Praxis. Das ist der größte Übel dieser Zeit. Dass wir in einer Zeit leben, dass Sexualität etwas ist, was Menschen haben wollen. Auch darin, was es auch kostet. Und das steht alle zur Verfügung im Internet. Wir haben allen unter den Daumen. Ein oder zwei Klicks und man ist auf einer Seite, die man als Christ natürlich nie besuchen darf. Es geht nicht um Hurerei in den Orten, in Städten. Es geht um Hurerei im Herzen. Und Smartphone, Internet im Allgemeinen. Ich frage manchmal, wer von euch hat noch nie sich bewusst eine Pornoseite angeschaut? Ich frage das hier nicht. Ich sage es. Überlege mal. Dass ich es noch nie getan habe, ist Gottes Gnade. Ich habe andere Sachen getan früher. Aber es soll sofort jetzt auf der Stelle aufhören. Mach es besprechbar, wenn du ein Problem wirklich damit hast. Such jemanden, den du vertraust, und du sollst loskommen davon. Sonst wirst du absolut runtergehen. Sprüche, 1 bis 9, Einführung in das Buch der Sprüche, ist zwei Drittel geht über diese Sache, über Hurerei. Sehr viel. Salomo also war so in seiner Zeit schon davon überzeugt, wie übel diese Sache ist. Und in dieser Zeit leben wir. Und Simson hat versagt und letztendlich sind seine Augen, ist er ganz blind geworden, weil das sein Problem war. Aber der Herr Jesus sagt, wenn dein Auge dich verführt, reiße es aus. Erbarmungslos. Menschen haben viel zu viel Erbarmen, Mitleid mit sich selbst. Und es soll sofort geschehen, wenn der Gedanke hochkommt, ja mal aus Neugierde mal sich anzuschauen. Aber der Satan hat natürlich auch seine Tricks dafür. Muss doch ein bisschen wissen, was in der Welt los ist. Junge Leute, ich habe sie gesprochen, wovon man es nicht vermutet. Aber sie machen es. Ich verurteile keiner. Aber ich verurteile, dass du weitergehst. Dass du nicht Schluss machst damit. Jetzt in deinem Herzen und zu Hause auf deinen Knien und das bekennt an dem Herrn. Und verabrede noch einmal, ich habe das auch mal gehabt mit einem jungen Mann, rufe mich an, wenn du diesen Antrieb fühlst, wieder danach zu greifen, das sich anzuschauen. Und es geht sogar so weit, dass ein junger Bruder mal bekennen musste, nein, ich sage es nicht, das ist verunreinigt. Aber es geht sehr, sehr weit. Der Teufel, die Tiefen des Teufels kennen keine Grenzen. Simson ist ein Beispiel für uns alle, jung und alt. Und wir sollen einander helfen darin. Und das kann nur, wenn wir uns mit dem Guten beschäftigen. Und Frauen, die verheiratet sind, die sollen darauf achten, womit der Mann sich beschäftigt. Aus Argwöhn? Nein. Als Hilfe. Frau ist eine Hilfe, um ihrem Mann zu helfen. Ganz im Anfang, darauf komme ich jetzt dann kurzen Moment zurück, ganz am Anfang dieses Buches, haben wir ein schönes Beispiel von einer Frau, die ihren Mann ermutigt, sich mit den guten Sachen zu beschäftigen. Das ist Aksa, die Othniel heiratet. Und wie kommt Othniel dazu, ihr zu heiraten? Weil Kaleb, der Vater Aksas, gesagt hat, wer diesen Stadt einnimmt, der bekommt meine Tochter, Aksa, zur Frau. Ha, Othniel, das war für ihn eine Herausforderung. Und er hat die Stadt eingenommen und hat sie geheiratet. Und sie hat einen Segen bekommen. Aber damit war sie nicht zufrieden. Und sie hat gesagt, Othniel, geh zum Vater, noch auch Wellen zu fragen. Denn das ist ein trockenes Land, was wir haben. Und ich denke, sie haben miteinander gesprochen und Othniel hat gesagt, geh du hast einen guten Eintritt bei deinem Vater, spreche darüber. Und da kommt sie bei Kaleb, na, was ist dir? Ja, Vater, ich will noch mehr. Und er gibt sie. Und Othniel ist der erste Richter. Das sind Richter, das sind Ehen, die wir brauchen. Wo die Frauen ihren Männern anspornen, sich mit den geistlichen Segnungen zu beschäftigen, darin tätig zu sein. Nicht, um auch was zu sein. Ananias und Sapphira waren sich auch sehr einig über eine Sache. Ja? Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, die haben übereingekommen, um einen Betrag zu geben, und dann zu sagen, das ist alles, was sie geben. Sie werden beiden getötet. Das ist ein schlechtes Vorbild. Aber Aksa und Othniel. Und so wichtig ist das, wenn alle, die hier ledig sind, noch einen Wunsch haben, mit einem Ehepartner zu heiraten, ist das diese Sache. Frage dem Herrn einen Mann, eine Frau, mit dem du den Herrn dienen kannst. Dass der Mann sich bewusst ist, ich brauche eine Frau, die mich anspornt, die mich unterstützt, die mir ermuntert, auch sagt, das kann nicht sein. Darum geht es. Diese Ehen brauchen wir. Diese Ehen von Einheit im Werk des Herrn. Othniel, wie gesagt, ist der erste Richter. Simson hat furchtbar versagt. Deshalb, weil er seine Lüste nicht bezwingen konnte. Er hat zweimal gebetet. Zwei Gebete stehen von ihm dort in der Schrift. Beide Male geht es um ich, mich. Einmal hatte Durst und hatte gesagt, ach Herr, jetzt muss ich nicht von den Philistern, von Hand der Philister sterben, sondern von Durst. Gut, der Gott, er hat ihm dann das Wasser gegeben aus einem Kluft. Und dann am Ende seines Lebens, als der blind steht, dann hat er noch einmal gebetet, hat er gesagt, oh Gott, schenke mir noch einmal diesen Kraft, damit ich mich räche. Ein Gebet um Rache, vor was ihm angetan worden ist. Und in seinem Sterben tötet er mehr Philister als in seinem Leben. Und dann stirbt er, geht er mit unter. Und Simson wird erwähnt in Hebräer 11 als ein Glaubensheld. Als diese Wolke von Zeugen. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Wie? Ich weiß es nicht ganz genau. Ist auch nicht wichtig. Gott hat ihm erwähnt in seinem Buch von Menschen, die im Glauben gelebt haben. Die Frage ist, wem will ich gleichen? Simson oder Othniel? So wie, wem will ich gleichen? Abraham oder Lot? Es gibt Unterschiede zwischen Gläubigen. Es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die dem Herrn völlig nachfolgen und die, ach, wie es kommt, kommt es. Und ich komme dort. Ja, was wünschen wir uns? Das ist die Frage. Und dann die letzten fünf Kapitel. 17, 18, 19, 20 und 21. Wenn man Kapitel 17 liest, zusammen mit Kapitel 18, dann sieht man ein Bild von einer Familie in dieser Zeit von Richter. Und wenn man davon ausgehen darf, dass der Sohn, dass der Enkelsohn von Mose genannt wird in Kapitel 18, Vers 30. Und die Kinder dann richteten sich das geschnitzte Bild auf und Jonathan, der Sohn Gersoms, des Sohnes Moses, also der Enkel von Moses, hat den Götzendienst eingeführt in das Volk Israel. Das ist schon was, aber es bedeutet auch, dass es sehr schnell passiert ist schon. Sie waren noch nicht so lange im Land. Und meiner Überzeugung nach haben wir in Kapitel 17 und 18, was in den Familien und in einem ganzen Stamm spielt, während der ganzen Richterzeit, das ist die Sphäre von Israel, Gottes Volk, wo Götzendienst betrieben wird. Und das ist im Allgemeinen, auch in der Christenheit. Da wird dem Herrn angerufen, aber da werden auch Sachen gemacht, wovon man sich fragt, wie ist es möglich, dass einer, der dem Herrn anruft, sowas tut. Ist schrecklich heutzutage, was Menschen im Namen des Herrn tun. Liebe, ja, Liebe ist von Gott. Also wenn Menschen sich lieben, auch vom gleichen Geschlecht, ist das von Gott. So wird das Wort von Gott wird zerrissen, manipuliert. In einer christlichen Partei in den Niederlanden, die bis jetzt noch ein bisschen, naja, für christlichen Werten stand, hat einer, der in der Regierung ist, vor 2 oder 3 Tagen gesagt, aber ja, wenn doch diese zwei Menschen vom gleichen Geschlecht einander lieben, sollen wir das doch anerkennen. So schiebt das ruhig, allmählich in Richtung völliger Akzeptanz, auch in so einer Partei. In der ganzen Christenheit ist es schon normal. Aber es wird immer mehr geändert. Und unser Denken, auch wieder unser Denken, wird beeinflusst davon. Und umso mehr, wenn das mal in unserer Familie passiert. Umso mehr, wenn es vielleicht einer unserer Enkel betrifft. Es kann sehr nahe kommen. Oder unser Sohn. So, in dieser Zeit leben wir. Dass das gut geheißen wird und dass man sagt, hör mal, das ist alles vom Herrn. Und wir tun, was wir wollen. Wir sind von ihm geschaffen worden und wir haben so unsere Bedürfnisse und wie ich meine Bedürfnisse fühle, die müssen erfüllt werden. Und dann, wenn das Liebe ist, dann ist es von Gott und dann können wir das tun. Und das ist allgemein. Wir werden immer mehr Ausnahme, wenn wir sagen, das ist Sünde. Und in dieser Zeit leben wir. Das ist Kapitel 17 und 18. Was in einer Familie passiert, wird zum Normalität in einem ganzen Stamm. Das ist Beziehung zu Gott. Kapitel 19 bis 21 geht es um die Beziehung untereinander. Und wenn man dann liest in Kapitel 19 von einem Leviten, der eine Nebenfrau hat und seine Nebenfrau, die geht von ihm weg. Wenn man weiter liest, kann man natürlich gut verstehen, warum. Die geht von ihm weg. Und ja, letztendlich denke ich, ja, ich muss ihn mal doch wieder zurückholen. Alle diese Fragen von den Menschen, wo ist seine Frau geblieben? Und, ja. Er geht hinter sie her, kommt bei ihr, wo sie wieder ist, das ist bei ihr Vater zu Hause. Und ja, die will seine Frau, seine Nebenfrau wieder mitnehmen. Aber die Vater, die sagt, ah, bleib noch ein bisschen, bleib noch ein bisschen. Und die essen und trinken. Ah ja, gut, letztendlich müssen die dann wieder gehen. Hat sie dann gesagt, ja, wir müssen noch gehen. Ist schon ein bisschen Abend. Und dann kommen sie bei einer Stadt, das ist Jebus. Und der Knecht von diesem Levit sagt, ja, hör mal, es ist schon, dass es dunkel wird. Wir müssen in diese Stadt hingehen. Sagt der Levit, nein, nein. Das ist eine Stadt, die gehört nicht zu den Israeliten. Das können wir nicht machen. Wir sind so heilig. Das können wir als Israeliten nicht machen, in diese Stadt hinzuziehen. Wir müssen weitergehen. Nach einer Stadt von Israel. Und die kommen in Gibea. Und Gibea kommen sie, keiner lädt sie ein. Kommt ein alter Mann, kommt vom Arbeit. Da sitzen sie auf dem Marktplatz. Und, ja, keiner will uns haben. Aber wir haben alles, wir brauchen nur Nacht. Übernachtung, ach komm mal mit, es ist zu gefährlich hier. Kommt er in Hause und dann kommen die Männer der Stadt. Und die wollen Gemeinschaft, die wollen ihre Lüste ausleben. Und dann sagt der Levit, meine Frau, hier, ab, nach außen. Und die ganze Nacht vergewaltigen sie diese Frau. Mann und Vater, der Levit und die sie eingeladen hat, gehen ins Bett. Morgens früh stehen sie auf und dann die Levit tut die Tür auf und sieht seine Frau liegen. Aufstehen! Sie bewegt sich nicht natürlich, ist tot. Aber schon diese Aussage, dass so ein Mann ruhig schlafen konnte, das ist unvorstellbar. Und dass er dann nicht einmal ein Wort von Trost oder was auch immer, ein Befehl aufzustehen. Dann nimmt er sie mit, dann schneidet er sie in 12 Stücke, seine Frau, und sendet diese 12 Stücke in den 12 Stämme Israels. Ja, schrecklich. Jeder ist so wütend. Das kann nicht sein in Israel. Und sie ziehen ab, gehen nach Gibea, anstatt der Benjaminiter wollen dagegen kämpfen. Ausrotten! Solch eine Sache. Die Sache ist natürlich schrecklich. Aber wo hat es angefangen? Und warum sind sie so wütend? Für ihren Namen. Es ist nur Namen. Und viel Zucht in Gemeinden wird nur gehandhabt, weil es um unseren Namen geht. Wenn wir das bestehen lassen, dann aber Reue, dass so etwas passiert ist. Dazu werden sie einigermaßen geführt, weil sie zweimal eine Niederlage erleiden. Aber das ist, liebe Geschwister, Israel, Gottes Volk, darin geschieht dieses. Das bedeutet, dass auch in unsere Gemeinden, ja unsere, was ist unsere, Gemeinden Gottes, solche schreckliche Sachen passieren können. Wenn in den Familien nicht die Ehre Gottes wirklich gesucht wird. Wenn man dort schon diese Vermischung von Dienen von Gott, aber auch unsere eigene Sache nachfolgen. Hingabe. Dieses Buch ist ein Buch, das anreißt, erregt zur völligen Hingabe. Nicht aus Angst, dass uns das nicht passieren wird, aber aus Liebe für den Herrn. Die Geschichte endet damit, dass fast ein ganzer Stamm aus Israel ausgerottet wird und dass sie dann auch noch eine eigene eigenmächtige Lösung haben, dass das doch nicht ganz passiert. Es ist so durch und durch menschlich geworden, dass man nicht mehr spüren kann, dass Gott anerkannt wird. Deshalb steht auch in diesen Kapiteln mehrmals, und an jede Tat, was gut war, in seinen Augen. Es war in der Zeit, dass es kein König in Israel gab. Wenn er jede tut, was gut ist in seinen Augen, dann ist das der Erfolg. Und in dieser Zeit, wieder neu, leben wir. Ein jeder tut, was gut ist in seinen Augen. Und wenn wir nicht die Autorität des Herrn in unserem Leben anerkennen, tun wir das. Individualismus ist überall anwesend. Ein jeder ist sein eigener Gott. Ein jeder bestimmt für sich. Auch in dieser Hinsicht, dass man sagt, ja, du darfst deine Wahrheit haben, ich habe meine Wahrheit. Das ist der Individualismus. Man soll nicht mehr sagen, das ist die Wahrheit Gottes. Für jeden in gleichen Wahrheit. Und dort sind wir angelandet in der Zeit. Ein Zeit, dass ein jeder tut, was gut ist in eigenen Augen. Jeder lebt für sich selbst. Und was Sie in diesem Buch lernen wollen, jedenfalls, ist, dass, wenn wir uns das bewusst werden, wir zu Gott gehen, mit Buße darüber, was in meinem Leben passiert ist, was in unserem Leben gemeinsam auch passiert ist. Und dass wir ihm fragen, bitte sei uns noch einmal gnädig. Und dann wird er uns zeigen, dass es eine Familie, auch wie Ruth, gibt. Ruth spielt auch in der Richterzeit. Das endet mit dem Namen David. Und dann kommt eine Geschichte von der Liebling von Gottes Herzen, David. Er möchte ihn gerne in unser Leben einführen, damit der Herr Jesus Gestalt in uns bekommt. Darum geht es. Und gebe der Herr, dass das Buch von uns jetzt neu gelesen wird, noch einmal, dass wir das einnehmen, damit das sein Werk in uns tun kann, zur Herrlichkeit des Herrn, zu Segen um uns herum und auch für uns als Gemeinde.